Herzlich willkommen zu meinem Hypnose-Podcast. Mein Name ist Sven Frank und mit diesem Podcast möchte ich dir ein bisschen Ruhe schenken. Zeit für dich, Zeit für positive Veränderungen, Zeit für neue Erkenntnisse, einfach Zeit, die du für dich nutzen kannst in dieser stressigen, hektischen und manchmal verrückten Welt. Ich freue mich, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute geht es heiß her, denn wir sind in der Nähe des Hockenheimrings. Und wenn man genau hinhört, dann hört man auch schon das Motorengeräusch. Und wir haben es mit Tommy zu tun. Tommy Strohmeier, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Sven, ich grüße dich. Danke für die Einladung.
Ja, Hockenheim, wenn man dort wohnt, dann ist man doch ganz eng mit dem Motorsport verbandelt, oder?
Ja, also ich bin auch seit 43 Jahren Fahrtrainer. Okay. Und das ist meine erste Leidenschaft, nachdem dann die Hypnose meine zweite Leidenschaft wurde. Und ich sage immer, man muss Dinge tun, die man gern tut, und dann wird man gut.
Das heißt, man kann bei dir ein Porsche mieten und dann auf dem Hockenheim rumflitzen oder was für Fahrzeuge?
Ja, also es ist so, dass wir, gestern hatte ich zum Beispiel drei Profifußballer da und einen Trainer. Und das hatten wir mal vereinbart, dass wir das mal machen. Und die waren Feuer und Flamme. Das war also wirklich Begeisterung pur. Und dann habe ich auch gemerkt, warum. Ich kann hier die ganze Energie tanken, die ich brauche, um einfach viele Themen abzuarbeiten und meine Lockerheit zu behalten und nicht zu sein. Und das kann ich dann sehr viel auch in Hypnosen, in Sachen einbringen, weil ich lieb's, mit Menschen zu arbeiten.
Okay. Kurze Frage außerhalb des Protokolls. Mein Sohn macht jetzt gerade einen Führerschein. Wenn er den bestanden hat, kann man dann auf dem Hockenheimring mit dir mal so ein Sicherheitstraining machen?
Ja, genau.
Ja? Okay, ja. Prima. Komm ich mal auf dich zu. Machen wir auf jeden Fall.
Ja.
Und wie kommt man jetzt von der Passion Fahrtrainer zur Hypnose oder war zuerst die Hypnose und dann das Fahrtraining? Erzähl mal so ein bisschen deine Geschichte.
Also ich hatte, man sagt ja immer so, ihr habt eine schwere Jugend. Also ich war vielleicht so ein bisschen Spätstarter. Ich habe irgendwann mal entschlossen, ich hatte eine Fahrschule und so, hatte alles verkauft. Meine damalige Beziehung ging auch zu Ende, oder sagen wir so, meine damalige Freundin hat sich getrennt. Und dann war ich auf den Nullpunkt. Und dann habe ich gedacht, wie geht's weiter, hast du eigentlich nichts mehr zu verlieren. Und dann habe ich mitbekommen, am Ring, da bauen sie ein Fahrsicherheitszentrum. Dann haben wir gedacht, naja, Flüchten war schon immer eine gute Lösung. Gehst da mal hoch. Und dann habe ich mich da beworben, dann kam nichts. Und da habe ich angerufen, dann kam auch nichts. Dann habe ich gedacht, das Beste ist, so bin ich ein Typ, hinfahren. Dann habe ich die Bewerbung nochmal ausgedrückt, bin da hingefahren. Dann hat mir einer erzählt, ja, ist alles ein bisschen kompliziert, wir haben gerade viel zu tun. Dann sage ich, ja klar, ist der Chef da. Und der hat das Büro aufgehabt. Und das ist auch heute ein Freund von mir. Der hat einen Doktortitel und dann hat er gehört, na komm mal rein. Und dann war das ganz kurz, was machst du morgen? Dann sage ich nichts. Sag ich, dann bleibst du da, schläfst im Hotel. Wir haben morgen ein Training und dann machst du einen theoretischen Part über ABS und ESP. Wir haben so viele Leute, okay, alles klar. Und seitdem bin ich hier. Einfach, weil ich mit der Tür ins Haus gefallen bin und nicht gewartet habe, bis das Schicksal mir eine Chance gibt. Und ich glaube, das ist so meine Art, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Und seitdem bin ich jetzt in Hockenheim seit 23 Jahren.
Mhm.
Ja. Vorher habe ich in Stuttgart Fahrtrainings gemacht. Hat ja auch meine Fahrschule, habe ich gesagt. Und ich habe immer mit Menschen zu tun gehabt. Und ich habe damals schon in der Fahrschule auch gemerkt, was gar nicht unser Thema ist, aber da kommt Hypnose auch zum Tragen. Da habe ich immer zu den Leuten gesagt, weißt du, ich weiß, dass du Angst hast und ich weiß auch, wie du denkst. Aber ich glaube an dich und ich weiß, dass du es schaffst. Und heute weiß ich, dass ich den Leuten so eine Art Wachhypnose gegeben habe und den Glauben an das Ganze. Aber das habe ich automatisch gemacht. Das war gar nicht unbedingt meine Absicht. Ich wollte schon, dass die sich gut fühlen. Aber ja.
Ja, es gibt viele, die tatsächlich Panik bekommen, wenn sie auf eine Autobahn rauffahren, über eine Brücke oder durch einen Tunnel fahren und so. Jetzt aus deiner Sicht als Fahrlehrer, was steckt da so dahinter? Hypnose und Fahrlehrer in Kombi, wie erklärst du solche Phänomene?
Also ich glaube, ich habe es auch zu meinem Chef schon gesagt, mach was, was dir Spaß macht, dann wirst du gut. Und ich habe immer Spaß gehabt in der Fahrschule. Ich habe immer mich auch in die Leute versetzt, reinversetzt. Und habe dann immer Mittel und Wege gefunden, den Leuten das Vertrauen zu schenken. Und ich glaube, da steckt schon ein bisschen Hypnose mit drin, weil so Glaubenssätze werden ja dann verändert. Und wenn die das 20 Mal hören, Also ich hatte teilweise Quoten im Jahr von 110 Leuten zur Prüfung und zwei sind durchgefallen. Aber ich muss auch sagen, ich habe dann immer gesagt, wir üben lieber nochmal zweimal, bevor es einmal in die Hose geht. Und ja. Und dann war ein bestimmter Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist gut, ich habe alles gehabt, ich habe alles sozusagen dort ausgereizt und dann haben mich neue Dinge gereizt. Und dann kam das, dann habe ich meine Fahrschule verkauft. Und wie gesagt, dann ging auch die Beziehung in die Brüche, hat mich nichts mehr gehalten. Und dann bin ich hierher und ich muss sagen, es war mal eine der besten Entscheidungen meines Lebens, weil hier ist jeden Tag gute Stimmung, hier ist jeden Tag, möchte ich mal sagen, was los, Action. Und das gibt mir sehr, sehr viel.
Glaube ich, ja, absolut. Also ich war mal auf dem Hockenheimring, als er für Inliner offen war, ne? Also
Genau.
bin jetzt noch nicht mit dem motorisierten Fahrzeug da lang geflitzt, aber mal so eine, es gibt, ich weiß nicht, jetzt in den Sommermonaten auch wieder, ne? Das ist regelmäßig, ich glaube einmal im Monat oder so,
Ja.
kann man dann mit Inlinern da rumflitzen. Und auch da gibt es ja welche, die auch schon an der Grenze der Übermenschlichkeit mit diesen Teilen da drauf rumfahren, ja.
Ja, genau.
Genau. Ja, und dann kam irgendwann die Hypnose in dein Leben. Wie kam das?
Also, ich habe mich dann hier noch ein, möchte man sagen, so ein bisschen entwickelt wie jeder. Ich bin dann für zwei deutsche große Hersteller, habe ich auch gearbeitet, unter anderem beim ADAC, habe dann meine eigene Agentur gemacht. Habe das mit dem ADAC beendet und dann irgendwann, na nicht irgendwann, sondern genau 2018, habe ich mir die Kniescheibe gebrochen, kompliziert. Also nicht nur einmal, sondern gleich dreimal und musste dann zu Hause liegen im Bett.
Ganz kurz, Tommy, wie bricht man sich die Kniescheibe?
Ja, das ist gut. Also ich hatte einen Schuh, muss schon vorstellen, ich bin so eine Treppe runtergelaufen mit so einem Metallgitter.
Ja.
Und ich hatte einen Schuh, der hat so eine Struktur gehabt, dass sich das Profil von dem Schuh verkantet hat in diesem
Ah,
Metall. Und
okay.
da bin ich kurz hängen geblieben und habe das Übergewicht gekriegt, zwei Stufen noch zu gehen oder drei. Und da bin ich runtergefallen und voll auf die Kniescheibe, das hat man richtig knacken gehört. Und ich war sofort kreisebleich. Ne?
Ja.
Und dann habe ich gedacht, oh, das war nicht gut. Also, ich will, wenn da einer den Fuß festhält und dann, ja, dann bin ich dann zum Arzt und der hat dann gesagt, so, jetzt können Sie sich mal so ein Vierteljahr Auszeit nehmen. Da habe ich gedacht, das geht nicht, ich muss ja zu Porsche fahren am Wochenende. Und bis ich es erstmal verstanden habe, da musste ich erstmal das registrieren, was Phase ist. Und das ist mir sehr schwer gefallen. Aber das war eine sehr wichtige Zeit, weil ich war echt mal ein halbes Jahr raus. Und in
Das
dem halben
heißt,
Jahr war es so, dass ich mal zwei, drei Monate Sven alle Fernsehsendungen durchgeguckt habe. Und dann irgendwann gemerkt habe, dass ich blöd werde und dass es nicht das in der Sache ist. Dann habe ich einen NLP-Online-Kurs gesehen. Habe gedacht, okay, komm, das machst du jetzt zur Beschäftigung. Ja. Und das hat mich dann total begeistert. Und als ich dann wieder gehen durfte, noch nicht konnte, aber durfte, bin ich dann zum Seminar, also vor Ort, habe das dann vor Ort gemacht, habe dann Master gemacht. Und dann habe ich auch so einen Glaubenssatz gehabt, ich bin nicht gut genug. Nochmal gemacht, nochmal NLP, nochmal NLP Master. Und das Gefühl gehabt, ja, ist okay. Aber da steckt ja sehr viel Hypnose drin. Da habe ich gedacht, okay, wir machen gleich mal weiter. Dann haben wir geguckt, wenn ich in meiner Firma Geld verdient habe, habe ich das in meine Ausbildung investiert. Weil das nimmt ja niemand aus dem Kopf. Ja, kannst du alles nehmen, aber nicht Ausbildung. Und dann habe ich Hypnose gemacht und habe gedacht, wow, irgendwer kenne ich das. Das fühlt sich gut an. Also ich meditiere auch viel. Das ist mein Ding. Dann habe ich nochmal Hypnose gemacht, weil ich ja nicht gut genug bin. Kennst du es ja, ne? So wie ich gerade erzählt habe. Und dann habe ich beim Dr. Carsten Buse Einführungsseminar klinische Hypnose und so weiter. Habe ich auch zweimal gemacht, ja. Und da bin ich zur Omni in die Schweiz und habe dann Sporthypnose gemacht und Zellhypnose und dann die große Hypnoseausbildung nochmal
Ja.
und mit Zertifizierung. Und das war schon ganz interessant und natürlich viele andere Sachen auch noch. Jakobsche Muskelentspannung, das sind dann so Wochenendkurse, wo du 2 Tage machst und so. Und ich habe neulich mal gezählt, wenn ein Fußballtrainer mich gefragt hat, weil ich ja viel mit Fußballern arbeite, habe ich gesagt, ja, ich muss mal zählen. Ich habe jetzt insgesamt 37 Zertifikate, wovon 20 schon längere Ausbildungen sind. Und ja, und so bin ich zur Hypnose gekommen und habe mich da auch, ehrlich gesagt, erstmal selber therapiert. Ich habe erstmal selber gemerkt, dass ich selber viele Themen habe. Das war interessant.
Ja, wisst ihr, der Traum eines jeden Ausbildungsinstitutes, wenn du immer das Gefühl hast, bist nicht gut genug und die Ausbildung zweimal machst, dann würde man erst am Ende der Ausbildung genau diesen Glaubenssatz auflösen, oder?
Ja, genau. Also ich muss dazu sagen, wir haben ja alle unsere Themen. Und die Leute, die glauben, die haben keine Themen, das sind die, die die Themen besser wegdrücken. Und ich habe halt dann irgendwann einen bestimmten Punkt gemerkt, und da können wir vielleicht auch gleich mal so ein kleines bisschen in meine Story einsteigen. Ich habe immer so für mich das behalten, und schau mal mein T-Shirt, was da drauf steht. Ja,
Hypnotiseur.
genau, jetzt stehe ich dazu, weil ich sage, okay, ich bin das. Und habe das halt mal von einem guten Freund gemacht oder so, aber bin nie so nach außen gegangen. Und dann habe ich gemerkt, hey, was ist denn da los? Ja, ich stöße auf Ablehnung und war, und da konnte ich am Anfang nicht so richtig damit umgehen. Und es gab dann einen bestimmten Punkt in meinem Leben, es war vor 2 Jahren im Juli, da hatte ich einen doppelten Herzstillstand erlitten und war eigentlich einmal 52 Sekunden und einmal, glaube ich, 40 Sekunden mein Herz nicht mehr geschlagen. Ich habe sogar die Auswertungen, weil ich war beim Kardiologen, und der Kardiologen hat mir alles angebracht am Herzen und so und sagt, jetzt stehen Sie mal auf das Fahrrad oder gehen Sie mal aufs Fahrrad und fahren Sie da mal. Und dann hat mein Herz nicht mehr gepumpt und ist stehen geblieben. Ne? Von dem her weiß man schon relativ genau, was los war. Und dann nochmal im Krankenwagen. Und da war es sehr interessant. Ich hatte davor schon mal meine Todesängste aufgelöst, weil ich einen schweren Unfall hatte. Und da war es ganz interessant. Ich warte auf total die Ruhe selber. Ich habe ganz genau gewusst, es muss jetzt schnell gehen. Nach zweimal hast du kein, also das dritte Mal sollte das nicht passieren. Und ich habe dann die Ärzte, die Professorin da reden hören hinter dem Vorhang schon gewusst, dass es um mich geht. Und ich war total die Ruhe selber und habe gedacht, die werden das schon machen. Und habe ich gemerkt, ich habe keine Angst, was da jetzt passiert. Ich vertraue einfach mir und meinem Körper und der Professorin. Und ja, und das nach der Operation, 12 cm Schnitt, 5, 6 cm rein, ne, habe ich so Selbsthypnose gemacht und ich habe keine Schmerzen gehabt, habe keine Schmerztabletten gebraucht. Denn das war für mich der Punkt, das wird jetzt wahrscheinlich jeder, der zuhört, sagen, das gibt es doch gar nicht. Doch, im SD-Zustand gibt es das. Und vor allen Dingen habe ich mich sehr beruhigt. Und hat meinem Körper gesagt, das ist ein Teil von uns, das ist wie ein Elektrofahrrad, das hilft uns jetzt. Und null Stress gehabt. Und da danach habe ich gesagt, hey, ich habe ja Dinge an mir selber ausprobiert. Ich habe auch ein schweres Trauma gehabt durch einen Unfall. Und ich habe das alles abgearbeitet. Sage, und das darf jetzt nicht in meinem Kopf bleiben, das darf ich nicht mit irgendwann mal unter die Erde nehmen. Ich möchte jetzt diese Fähigkeit, die ich habe, auch den Menschen, mit Menschen teilen und Menschen helfen. Und dann habe ich angefangen, nach außen zu gehen und das zu bewerben und habe jetzt auch einige Kunden, mit denen ich arbeite. Und muss sagen, die Ergebnisse sind sensationell, aber es bräuchte ja nicht erzählen, was so passiert, ne?
Genau. Das heißt, auf welchem Bereich hast du dich dann jetzt nach dieser, ich sag mal, extremen Erfahrung hin spezialisiert mit Hypnose?
Also ich habe ja Sporthypnose auch gemacht und Zellhypnose und habe mich spezialisiert auf Fußballspieler, erste bis dritte Liga. Mache aber auch sehr viel Vorträge zum Thema mentale Gesundheit, gerade in dem Businessbereich. Ich sehe da sehr, sehr viele Unternehmer in der momentanen wirtschaftlichen Lage auch leider in diese Position kommen, dass sie, man kann es schon sagen, Ängste entwickeln, die meisten stehen dazu und sich plötzlich Gedanken machen, wie geht es weiter und so weiter, was man bisher nicht gemacht hat, als die Wirtschaft hoch war, gut war. Und da mache ich immer wieder mal Vorträge und da kommen einmal mal Leute, die ich dann betreue. In so einem 3-Monats-Programm, um einfach mal, auf Deutsch gesagt, ein bisschen aufzuräumen und mal wirklich mal zu schauen, sind die Ängste realistisch? Und meistens sind es Dinge, die gar nicht realistisch sind. Du musst dir vorstellen, hab jemand da seine Firma verkauft, hat 5 Millionen gekriegt, ist eh schon vermögend und macht sich jetzt Sorgen um seine Zukunft.
Ja, auch der hat halt hohe Ausgaben unter Umständen, ne? Der verdient halt mehr, hat aber dementsprechend auch höhere Ausgaben. Von daher kann das Geld auch schneller weg sein, als es gekommen ist.
Ja, aber der hat zu mir gesagt, nee, also die nächsten 20, 25 Jahre kann davon leben, er ist ja auch noch umsatzbeteiligt in der Firma und so. Also das
Okay.
ist es nicht. Ne? Ich habe ja auch gedacht, wie du, vielleicht sind die Ausgaben höher und das, was reinkommt, deckt es nicht, das deckt es bei weitem. Und ja, und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und jetzt kommt das nächste Thema. Mit dem habe ich leider nicht zusammenarbeiten können, weil viele Menschen haben ja Ängste, weiß ich auch selber, ne? Und ab und zu, als ich mir immer nochmal die Frage stelle, ich erkläre ja alles, was ist Hypnose, was ist Hypnose nicht, da frage ich mich immer wieder, okay, wo ist denn der Schlüssel, dass man den Leuten, also sie müssen es ja wollen, ne? Aber dass man ihnen hilft, diese Angst von der falschen Vorstellung, was Hypnose ist und was Hypnose macht, zu nehmen. Das ist schon so eine Frage, die ich mir immer wieder mal stelle, aber die werde ich mir irgendwann mal beantworten.
Warum möchtest du die Angst nehmen? Warum arbeitest du nicht damit? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand zu dir kommt und sagt, ist das wirklich so, dass du schnippst und dann bin ich weg und dann kannst du mit mir machen, was du willst, dann sage ich immer, genau so funktioniert das, wenn du das möchtest.
Also ich sage immer, was hast du denn für eine Vorstellung? Frage ich mal immer so. Ne? Und dann sage ich, Das ist wie beim Fußball. Wenn ich jetzt Trainer bin und sage, Sven, pass auf, mach dich warm, du kommst rein und du sagst schon, so richtig Bock habe ich heute eigentlich nicht, dann sage ich, dann bleib sitzen. Also man kann ja nur mit Leuten arbeiten, die wirklich mitarbeiten wollen, weil wir können ja nichts verändern. Wir können nur anbieten und mit den Leuten arbeiten, aber tun müssen sie selber. Und ja, aber wie gesagt, mal gucken, was da noch so alles passiert. Also ich möchte mal sagen, ich habe wenig Gespräch für 80% Trefferquote. Und es hat ja viel mit Vertrauen zu tun, ne? Und ich sage den Leuten auch ehrlich, wie es ist und was es ist. Und meistens ist es so, manchmal kommen die über Empfehlung, dann ist es eh kein Thema, weil dann wollen die gleich loslegen, bevor du irgendwas erklärt hast.
Klar.
Also das habe ich auch schon. Und man muss ja beide Seiten sehen. Aber es ist interessant.
Immer so einen kleinen Einblick, wenn jetzt so ein Fußballverein zuhört und sagt, Mensch, hier, der SV Waldhof Mannheim könnte mal wieder ein bisschen mehr weiter oben mitspielen. Ja, was muss man dann? Das rufen wir beim Tommy an und dann macht er, dass unsere Leute mehr Tore schießen. Ja, so, dann ruft da der Geschäftsführer bei dir an und sagt, hier, pass mal auf, Tommy. Komm mal vorbei, hypnotisiere meine Leute, damit die beim nächsten Mal gegen den, keine Ahnung was, TV Staffelhof gewinnen. Ja? So. Was passiert dann? Also so einfach ist es ja nicht, aber wie ist so bei dir der Ablauf, wenn jetzt zum Beispiel so ein Verein auf dich zukommt?
Also ich habe es jetzt zufällig gerade auch so, deswegen kann ich das mal äußern. Also zunächst ist es mal so, dass ich erstmal mit dem Geschäftsführer oder mit dem Geschäftsführer und den Trainern spreche. Und den auch mal fragt, wie die momentane Lage ist und was sie sich denn wünschen. Ja, was denn so die Ziele sind. Und dann erkläre ich denen, wie ich arbeite. Es geht ja auch nicht nur um Hypnose, es geht auch vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Und dann geht es als erstes mal darum, dass ich mal mich vorstelle und den Leuten mal so erkläre, was ist ein Unterbewusstsein, warum funktioniert es so. Zum Beispiel, man hat Flugangst und weiß, dass ein Flugzeug viel sicherer ist wie ein Auto, aber trotzdem geht man es nicht weg und dann merkt man Unbewusstsein. Dann mache ich so vielleicht ein, zwei Übungen, wo sie mal merken, welche Macht ihre Gedanken haben. Und dann ist halt wichtig, Vertrauen aufzubauen und Glaubwürdigkeit. Im Regelfall hat man dann 30, 35% der Leute, die sofort sagen, boah, sofort anfangen.
Genau.
Dann hat man vielleicht 30, 35% der Leute, die sagen, naja, ich gucke mir das mal an. Und dann hast du vielleicht 30% der Leute, die damit gar nichts anfangen können. Ja, und dann aber mache ich das manchmal, ich beginne das mit in der Gruppe. Ich erkläre, dass Veränderung nur in der Entspannung möglich ist und wie der Kopf funktioniert, dass wir 50 bis 70.000 Gedanken denken, dass wir 11 Milliarden Nervenzellen haben und so weiter, wie der ganze Komplex des Körpers ist. Und da staunen die schon einfach immer, ne? Und ich sage dann immer, wenn du alle Nerven, die in deinem Körper verlaufen, hintereinander schaltest, geht 145 Mal um die Erde. Also von was reden wir? Und da sind die schon mal baff, weil das die wenigsten wissen. Und dann mache ich so eine kleine Entspannungsübung, wo wir mal durch den Körper gehen, Herz spüren, Atem spüren und so weiter. Schauen wir, passiert alles alleine, du kennst es ja. Und wenn die das dann mal erlebt haben, da ist noch gar kein Thema dabei, dann sage ich, jetzt kann man auch bestimmte Dinge, achtet mal drauf beim Spiel, was denn so abläuft. Auf der einen Seite ist es ein Thema, zusammenzuwachsen im Spiel, dass wir keine Grüppchen sind. Auf der anderen Seite gibt es bestimmt auch Themen, mit denen die dann kommen. Ich habe zum Beispiel bei einem gehabt, der war Mittelfeldspieler, der hat gesagt, er hat immer mehr das Phänomen, wenn er einen Ball annimmt, dass er hektisch wird, schon bevor er den Ball kriegt. Und dann spielt er den Ball direkt zum Sven wieder zurück, obwohl der Sven ihm den Ball geschickt gespielt hat, weil er drei Gegenspieler um sich herum hat. Und dann nimmt den Ball an und spielt ihn wieder dem Sven zurück, der eigentlich unter Bedrängnis steht. Ne? Und das kommt halt mehrfach vor und dann sind wir halt in die Spannung gegangen, in die Hypnose gegangen, haben es angeschaut und jetzt kommt das Interessante für die Leute, die vielleicht zuhören. Und dann sagt er, ja, jetzt spüre ich den Druck und dann sage ich, nehme den Ball an. Okay, stopp, Videoanalyse, wir halten das Bild an. Dann sage ich, ja, jetzt spüre ich genau, das ist die Nervosität, das ist der Druck. Na, okay, wo kommt der her? Weiß ich nicht. Dann sage ich, schau dich mal um. Dann hat er sich umgeschaut. Dann sagt er zu mir, mein Bruder steht hinter mir. Und ja, dann sage ich, was macht dein Bruder da? Weiß ich nicht, sage ich, frage ihn mal. Sag, was macht er da? Und dann sagt er, da weiß ich auch nicht. Dann sage ich, dann schickt ihn auf die Tribüne, was steht da auf dem Platz rum hier? Ja? Dann hat er auf die Tribüne geschickt, dann sagt er, es fühlt sich jetzt schon ein bisschen besser an. Dann sagt, spielt dein Bruder auch Fußball? Ja, der hat früher mal Fußball gespielt. Der ist 6 Jahre älter wie ich. Und dann hat er es von sich aus erzählt. Und als wir früher mal gespielt haben, durfte ich immer bei den Großen mitspielen. Aber wenn ich einen Ball angenommen habe, hat er sofort gerufen, gib mir den Ball. Dann muss ich sofort ihm den Ball geben. Ich war eigentlich nur Verteidiger, ich durfte den anderen Ball abnehmen. Und da war ich gut, weil ich schnell war. Und dann musste ich ihm den Ball spielen. Und es hat immer mit mir auch, der hat mich angeschrien teilweise oder war laut, spiel mir den Ball. Sag ich, aber was hat das mit dem jetzt zu tun? Sag, keine Ahnung, dein Bruder sitzt jetzt auf der Tribüne. Geh mal in ein paar Spielsituationen mit deinem neuen Ich aus der Vergangenheit und schau mal da rein, wie sich's jetzt anfühlt. Oder geh mal in die Zukunft, da kennst du es ja und es fühlt sich gut an. Und dann war ich ein paar Mal beim Spiel dabei und da sitzen ja oft mal Leute hinter dir. Und dann haben die gesagt, wow, guck dir mal den an, wie der die Ruhe hat am Ball, wie der die Übersicht hat. Guck mal, der nimmt den Ball an und der spielt ihn nochmal zurück und lässt ihn prallen und guck mal, was für eine Spielübersicht. Der hat immer den Kopf oben. Ne? Das haben die Leute hinter mir gesagt. Ne? Da könnt ihr auch eine Liga weiter oben spielen. Der hat sich super entwickelt. Ne? Und das fand ich dann schon, also das sind solche Themen. Und dann geht es natürlich darum, A, die Mannschaft dazu helfen, dass man entspannen lernt. Und natürlich auch vielleicht einzelne Spieler individuelle Themen zu bearbeiten. Und eins möchte ich noch kurz erklären, weil das ein super Beispiel ist. Ich freue mich für den HSV, dass die jetzt aufgestiegen sind. Aber die waren ja letztes Jahr in Sandhausen und dann haben die schon gejubelt, wir sind aufgestiegen, wir sind aufgestiegen. Und dann hat Heidenheim ja in der 89., 93., 99. Minute noch schön drei Tore gemacht und dann waren die tot. Die waren im Kopf, waren die tot. Das kannst du wahrscheinlich nachvollziehen, wir können es verstehen. Und
Absolut.
dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, weißt du, jetzt fahren die Buben nach Hamburg mit dem Bus und fahren dann am Freitag wieder runter nach Stuttgart zum Relegationsspiel. Die sind tot, die haben keine Chance, die sind tot. Die sind immer Trauma. Die wachen vielleicht auf dem Rückspiel, im Rückspiel, wenn sie 4-0 zurücklegen, dann wachen die auf und registrieren. Ja, das heißt, die haben das Gefühl, die haben den Aufstieg verloren. Und da hatte ich gesagt, lass mich in den Bus einsteigen. Ich mache mit denen eine Entspannungsübung. Ich hole die mal zurück ins Hier und Jetzt. Wir lassen die Vergangenheit ruhen und konzentrieren uns auf die Chance, gegen Stuttgart in der Relegation aufzusteigen. Also Stopp, Punkt setzen, das Neue akzeptieren jetzt und volle Kräfte und Fokus auf das. Und das Spiel war so, die sind in Stuttgart angekommen. Ich glaube, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten haben die schon mal 3-0 hinten gelegen. Das Spiel war schon vorbei, da waren die nur gar nicht kopfmäßig auf dem Platz. Also ich kann sowas schon voraussagen. Ich habe zu 90% die Ergebnisse vorausgesagt. Auch wenn die Mannschaft 2-0 zeigt, die verlieren noch. Weil guck mal, die pressen nicht, dann ist keine Dynamik da. Und das ist das, was man mit einer Mannschaft machen kann. Aber es ist nicht damit getan, dass man sagt, kommst mal vorbei, dann funktioniert es, sondern es sollte mindestens eine Zusammenarbeit über 3 bis 6 Monate sein, weil die Mannschaften sind manchmal richtig gut. Man hat es bei Cottbus gesehen, die waren immer oben, oben, oben. Und irgendwann hast du eine schwache Phase. Und dann entscheidet sich, hast du diese Resilienz, weil du regelmäßig mental gearbeitet hast, oder hast du sie nicht? Und wenn eine schwache Phase kriegst, dann zeigt sich, wer am und mit dem Kopf gearbeitet hat, und dann fallen die ganz so tief. Ja? Die verlieren dann nicht 3-0, sondern das geht halt 1-1 aus in der schwachen Phase oder 2-2. Und diese Arbeit muss halt kontinuierlich stattfinden. Und die Spieler können lernen, dürfen lernen, dass, wenn sie entspannt sind, auch weniger Verletzungen haben. Oder wenn sie Verletzungen haben über Hypnose und über die Entspannung der Muskulatur, die schneller heilt. Ja, über die Zellhypnose, die kennst du dich ja aus. Und das sind so Dinge, die sind den Sportlern und vielen Trainern völlig fremd. Völlig. Ja, ich weiß es jetzt von der TSG Hoffenheim, wenn ich mal den Namen nennen darf. Ich habe gehört, dass die mit Hypnosetherapeuten arbeiten. Dann habe ich gesagt, wow, ganz großen Respekt, dass man die Ressourcen des Unbewusstseins nützt. Ne?
Genau, also Sporthypnose fängt im Grunde da an, wo Mentaltraining seine Grenze bekommt. Eben auch zum Beispiel, ich hatte mit einer Jugendfußballmannschaft aus der Rhein-Neckar-Region hatte ich zu tun. Die waren Vorletzte in der Jugendliga. Und das Ziel war dann mit Hypnose zu gucken, wie weit zu kommen. Dann habe ich gesagt, wenn wir arbeiten, ist das Ziel, in die Jugendbundesliga aufzusteigen. Ja. So, und die haben dann auch ein Spiel nach dem anderen abgeräumt und hatten einen Spieler, der, das war der Top-Spieler, der hat die ganzen Touchdowns gemacht. Und der war irgendwann verletzt. Und dann hat die gesamte Mannschaft plötzlich gedacht, jetzt haben wir keine Chance mehr, ohne den kommen wir nicht klar. Ja, und das, was du gerade gesagt hast, wenn man dann regelmäßig tatsächlich mit den Leuten zusammenarbeitet, wir haben dann immer ein mentales Frühstück gemacht, bevor wir ein Spiel hatten. Das heißt, wir haben uns zum Frühstück getroffen, haben dann eine Gruppenhypnose gemacht und dann sind wir auf dem Platz. Und dann sind die am Ende in die Jugendbundesliga aufgestiegen und haben dann ja ihr Ziel im Grunde erreicht. Und Trainer wie Jugendliche waren stolz wie Bolle. Und im Football ist es ja nochmal so, dass die Jugendlichen, die dort trainieren, zum Teil aus nicht ganz so einfachen familiären Situationen kommen. Das ist für viele auch so eine Art Halt.
um nicht in eine andere Richtung abzudriften. Da ist der Sport hat noch wirklich eine Art Sozialarbeit, die da mit da reinkommt. Das ist nicht wie beim Golfen oder so. Und das sind schon spannende Projekte, ja. Hast du denn selbst mal Sporthypnose für dich verwendet, um irgendwas, ein sportliches Ziel zu erreichen?
Also ich mache viel Selbsthypnose, aber ja, doch. Und zwar, als ich habe erzählt, habe mir das die Kniescheibe gebrochen und ich durfte dann, das war im April und ich durfte dann im Oktober wieder ein bisschen Radfahren, habe ich wenig gemacht, über den Winter auch durchgehend Fahrrad gefahren, aber nicht übertrieben. Und dann kam ja Corona irgendwann 2020 oder so, ne?
Ja,
Und
genau.
dann musste ich an den Flughafen und dann habe ich nach Stuttgart von Hockenheim aus. Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin jetzt viel Fahrrad gefahren, bin fit. Ich fahre an den Flughafen mit dem Fahrrad. 110 oder 15 Kilometer. Ohne E-Bike, ne? Und
Klar.
dann bin ich losgefahren, morgens um 5:30. Und so nach 2,5 Stunden kam so der erste Berg. Und habe gesagt, boah, was habe ich mir da angetan? Warum mache ich das? Und dann habe ich mir gesagt, okay, aufgeben ist keine Option. Einfach weiter, immer weiter. Und das war in meinem Kopf drin, aufgeben ist keine Option. Und das habe ich mir so reingebrannt in mein Hirn. Und dann kam ich nach Rüthen, da ging es so den Berg hoch und es war ein schmaler Weg. So Gartenanlagen waren da. Das heißt, wenn du absteigst, musst du ganz runter, weil du kannst nicht aufsteigen und den steilen Berg treten. Und dann hat mir das immer wieder in den Kopf gepresst. Aufgeben ist keine Option, immer weiter, weiter, weiter. Ich muss dorthin, ich habe mir das als Ziel gesetzt. Und wenn ich mir ein Ziel setze, bin ich immer so, dann gebe ich erst auf, wenn ich dort bin. Dann war ich da oben. Das ging so bestimmt 2 Kilometer bergauf. Dann war ich da oben, dann musste ich mich immer steil abstützen, weil ich nicht stehen konnte. Also ich bin runter, meine Knie sind eingesackt, da habe ich mich voll ausgepumpt. Und da habe ich für mich mal gemerkt, es geht immer weiter, der Kopf ist die Blockade. Und ich bin dann da runtergefahren in den Flughafen, also was gerade 5, 6 Stunden. Und ich hatte gar keine Zeit zum Pause machen. Ich habe kurz Müsli-Riegel gegessen, ein bisschen was getrunken, ich glaube 4 Liter Wasser getrunken in der Zeit und rausgeschwitzt. Und mein Ziel ist es jetzt, ich möchte mal von Kiel an Bodensee fahren.
Okay.
Ja? Und das hoffe ich, dass ich das ja umsetzen kann. Und so setze ich mir schon Ziele. Und da passiert natürlich viel im Kopf, weil Radfahren ist wie Meditation. Immer die gleiche Bewegung. Dann fährst du Feldwegen, dann musst du an den Kuppen, kommt ein Auto. Und das hat sehr viel Meditatives zu tun. Und dadurch, dass mein Knie kaputt war, ist Radfahren natürlich gut. Und nach 2 Jahren konnte ich erstmal wieder joggen, bloß mal das so weit, wie das ist, ne? Und Radfahren ist so eine Passion, weil ich da auch. Ich muss sagen, nach einer halben Stunde merke ich, dass ich so meditative Züge habe und dass mir das so gut tut. Und ja, also da kann ich sagen, wenn die Sporthypnose an, für mich selber, aber natürlich nicht im Leistungsbereich. Aber ich möchte schon so sagen, für einen 62-jährigen Mann, der ich jetzt schon bin, damals 2,60, damals schön nach Stuttgart runterfahren, mit dem Fahrrad zu so 6,5 Stunden, das muss man erst auch mal machen und den Willen muss man erst auch mal haben, ne?
Ja, ist auch für die Zukunft, wenn du in den Urlaub fährst, immer eine schöne Option, weil du mit dem Fahrrad leicht am Parkplatz findest dort, oder?
Ja, genau. Ja.
Ja,
Also
aber klar.
das Thema Beißen und das Thema Durchhalten, das kenne ich schon. Ich rede nicht von irgendwas, was ich nicht selber erlebt habe.
Ja,
Ja.
das ist auch wichtig. Und ich glaube, es sind viele, also gerade im Bereich der Sporthypnose, sind eigentlich alle Hypnotiseure, die dort aktiv sind, irgendwie mit einer eigenen Thematik, die eine extreme Situation hatten, wenn sie da auf dem Markt sind. Ja. Hast du von dem Leistungssport Gedanken oder das, was ein Leistungssportler performen muss, davon auch Aspekte, die du bei Führungskräftecoaching dann überträgst?
Ja, also ich möchte mal noch ein Stückchen zurückgehen, aber bloß ganz kurz.
Gerne.
Also ich habe Sport studiert, habe
Okay.
als Sportlehrer nie gearbeitet, weil es da keine Stellen gab, zum Glück. Ja. Und ich sehe sehr, sehr, sehr viel, was mit Sport passiert in dem Businessbereich. Und zwar habe ich mich mal damit beschäftigt und ein paar Leute, die in Führungskräfteposition arbeiten, gesagt, darf ich dir ein paar Fragen stellen? Interessiert mich persönlich. Und mir scheint es aufgefallen, dass so ganz, ganz viele CEOs und Führungskräfte so dieses Motto haben, die extra Meile zu gehen und sich selber und ihre Gesundheit da überhaupt nichts Gutes tun. Und dass manchmal, es muss immer viel Zeit investiert werden. Und ich bin nicht unbedingt der Freund, der sagt, man muss 14 Stunden arbeiten. Ich arbeite teilweise 16 Stunden, aber ich komme nach Hause und bin glücklich. Aber ich glaube, dass es manchmal ganz, ganz wichtig ist, zielorientiert zu arbeiten. Und dass man auch mal guckt, dass man für Familie Zeit hat. und dass man auch einen Ausgleich findet und dass man dann ausgeruht, wenn eine Sache hingeht. Und vor allen Dingen, dass man als Chef merkt, dass man seine eigenen Themen bearbeitet, dass man auch für die Mitarbeiter da sein kann. Und wenn man viele eigene Themen hat, dann tut man halt ein bisschen impulsiv reagieren. Und das ist jetzt beim Fußball, ne? Natürlich, der Schiedsrichter entscheidet, der wird nicht immer richtig entscheiden. Und wir werden auch Fehler machen. Aber wir können aus den Fehlern lernen und es muss ja trotzdem weitergehen. Und wenn ich jetzt mit dem Schiri diskutiere und der macht den Freistoß in der Zeit, haben wir schon ein Tor gekriegt, dann bringt mir das gar nichts. Das heißt, die muss im Fokus sein, im Hier und Jetzt. Meine Ängste muss ich kontrollieren oder abbauen können, wenn sie unrealistisch sind. Die natürlichen Ängste, mit denen muss ich halt umgehen. Ja, Ängste ist ja auch was, was mich warnt. Und ich kann das zum Beispiel zeigen oder sagen, ich habe mal Führungskräftetagungen, da habe ich gesagt, ich habe eine tolle Idee. Und zwar die Firma hat konfus also ist zusammengegangen und diese Positionen waren manchmal doppelt besetzt. Und da gab es natürlich dann Knirsch. Und das Thema war, dass die Leute zusammenfinden und sich respektieren und dass sie zusammenarbeiten gegeneinander. Ja. Und da habe ich gesagt, okay, alles klar, wir haben ein Rennteam hier unten, das war 12 Leute, ich sagte, da kommt doch mal da runter. Das war so, die haben nicht gewusst, um was es geht. Dann haben wir mal gesehen, wie die Mechaniker arbeiten. Da haben die Reifen aufgemacht, Luftdruck geprüft und alles, ne? Da waren 2 Leute nur für Reifen. Ein Renningenieur, der stand da vor 15 Bildschirmen und hat da die Daten gelesen und mit dem Fahrer geredet hier da an, da kannst du früher bremsen, später bremsen, ne? War einer, der hat an dem Motor rumgeschraubt, einer hat das Chassis gemacht. Jeder hat sein Ding gemacht, ne? Und dann haben wir auch gesehen, als sie getestet haben, ging es rein und raus, haben die Räder gewechselt, zack, zack, gerade weg, kennst du von der Formel 1, ne? Und weiter
Ja,
so.
klar.
Und der andere hat das Visier sauber gemacht, jeder hat seine Aufgabe gehabt. Ne? Und da habe ich denen gesagt, schaut mal, dem Fahrer sein Leben hängt davon ab, was die hier treiben. Ja, wenn der eine, der vorne rechts das Rad drauf machen soll, sich bei dem einmischt, der das Rad hinten links drauf macht, oder wenn der eigentlich für den Reifenzustand zuständig ist, sich einmischt in die Fahrdaten, die der Ingenieur mit dem Fahrer bespricht. Oder noch besser, dass derjenige, der den Kaffee kocht, dem Fahrer sagt, was er tun soll. Dann sind wir falsch. Hier muss jeder wissen, was ist seine Aufgabe und sich seiner Aufgabe widmen und sich wirklich nur darum kümmern. Und wenn jeder seine Aufgabe macht, dann rollt, dann geht es wie ein Zahnrad.
Genau.
Und dann habe ich gesagt, so, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Dann haben wir ein paar Flipcharts aufgestellt gehabt. Und dann habe ich gesagt, du mit du, du mit du. Ich habe schon gewusst, wenn ich zusammen tue. Dann schon gemerkt, das sind genau die, die sich nicht leiden können. Dann sage ich, was ist los? Sagt, wollt ihr so arbeiten wie ihr da drin oder wollt ihr weitermachen, wie ihr es gemacht habt? Und das war schon eine harte Aussage. Ich sage, bei euch knirscht es an allen Ecken und Enden. Jetzt macht mal hier oder da, habt ihr ein paar Fragen, beantwortet die mal. Und nach einer Stunde habe ich gesagt, so, jetzt sind wir fertig. Das war auch klar, eine Stunde. Und die haben nicht gewusst, was auf sie zukommt. Und dann habe ich gesagt, okay, ihr beide geht jetzt mal vor und tragt das Ding mal vor. Und erzählt mal, was ihr aus den Fragen gelernt habt im Zusammenhang mit dem, was ihr da gesehen habt. Und da waren so viele Magic-Momente, das kann ich gar nicht vorstellen. Und die zwei, die sich am meisten nicht leiden konnten, die haben gelacht erstmal, weißt du, so. Und dann gemerkt, dann sagt, wollt ihr ein Team sein oder wollt ihr kein Team sein? Ich habe immer wieder gleich Frage gestellt, wollt ihr ein Team sein oder kein Team sein? Und dann habe ich denen gesagt, weißt du, wenn ihr miteinander arbeitet, dann könnt ihr ein Team sein und dann geht das auch leichter. Und dann habe ich alle Leute mal vortragen lassen. Bei manchen war es super, bei manchen schmeckt es immer noch dieser Abstand. Da sind die sich ins Wort gefallen und so, das war dann schon. Ne? Und dann habe ich mal den Leuten auch gesagt, was glaubt ihr, wie viel Energie drauf geht mit eurem Heimkampf? Ah, 10%, da sage ich, 70 bis 80% seid ihr nur damit beschäftigt, eure Revier zu verteidigen und im Prinzip euch zu behaupten mit den Ellenbogen. Ich habe gesagt, eigentlich arbeitet ihr gar nicht richtig für den Betrieb. Ne? Und ich war dann auch mal 2 Tage bei denen, also jemals einen halben Tag und habe mir das angeschaut. Und wir haben dann nochmal eine Besprechung gemacht und habe gesagt, was mir auffällt, ist, dass es lauter kleine Baustellen gibt, aber es kein Miteinander gibt. Das, was wir dort gesehen haben, gibt es bei euch nicht. Weil jeder hat Angst, seinen Arbeitsplatz zu verlieren und jeder verteidigt seinen Arbeitsplatz. Ich sage, klär doch einfach mal ab, dass keiner Angst haben muss, dass sie rausfliegt durch die Fusion und dass dann ein Miteinander entsteht. Und es hat dann so circa ein halbes Jahr gedauert. Und dann war das echt ganz gut. Und dann habe ich auch gesagt, ihr solltet vielleicht auch mal überlegen, dass ihr vielleicht mal so für die Mitarbeiter so eine Art Sommerfest macht oder sowas. Und dass man einfach mal das zusammenwächst. Und nach diesem Sommerfest, das haben sie dann das erste Mal gemacht, dann über 300 Mitarbeiter eingeladen. Da durften auch Familien kommen und so. Danach war das besser. Und ich habe jetzt, also einer Chef ist in die Rente gegangen, den anderen sehe ich öfters mal. Da sehe ich, das wirkt jetzt noch nach. Und zwar den Leuten oder Mitarbeitern einfach die Angst nehmen, du wirst entsorgt, die sind 59 oder sonst irgendwie, weißt du, und so. Ja, und dann fängt man natürlich an, keinen Jungen ranzulassen, dann tut man sich verteidigen. Und jetzt ist es ein Miteinander, es ist es ein ganz anderes Gefühl. Und man hätte länger damit arbeiten müssen, aber die Grundprobleme sind behoben. Und durch dieses Spiegelbild schon mal Motorsportteam, dass ich das war so klar, ich kümmere mich nicht um diese Dinge, ich kümmere mich nur um das. Ich bin der Ingenieur, ich stehe in den Teilen. Ich muss mich darauf verlassen, dass die Leute die Reifen richtig machen, den Motor richtig einstellen und den Fahrer prüfen. Und ja, jeder hat seine Aufgabe. Und man hat halt auch gemerkt, dass man mit den Menschen arbeiten muss und für die Menschen was tun muss, damit die auch was leisten können. Wenn deine Mitarbeiter dir nicht vertrauen oder wenn die schlecht behandelt werden, ist eine schlechte Stimmung. Und es zieht sich dann auch durch bei den Mitarbeitern, dass die nicht 100% leisten können. Und das war für mich mega toller Auftrag, ja, weil das Ergebnis natürlich toll war und natürlich dieses Motorsportthema in dieser Box, das zu sehen, weißt du, da rennen die rum und dann, die beschimpfen sich auch mit Wörtern, die kannst du im Büro nie sagen, ja, hey du Arsch, geh mal weg, hier, mach mal hier, bababab, und dann machen sie so, aber wenn die draußen sind, klatschen sich ab und vorher haben sie sich da beschimpft und das ist halt eine andere Mentalität, das muss man können, da darf man nicht so sensibel sein, aber es funktioniert und diesen Vergleich ziehe ich gern ran. Ja.
Ja, spannend. Tommy, wenn jetzt jemand von den Zuhörern sagt, ich würde gerne mal Tommy hier für meine Firma, für mich persönlich oder für meinen Verein anfragen, wo findet man dich denn? Hast du eine Website oder?
Ich habe eine Webseite tommymentality.com. Ja, also www.tommy-mentality.com. Ich bin auf Facebook, auf Instagram und LinkedIn. Findet bei mich auch. Und ja, wenn ihr Fragen habt, einfach mal anrufen. Es sind viele Themen individuell. Das weißt du selber auch. Also fast alles ist individuell. Und ja, was ich vielleicht zu mir sagen kann, ich liebe das, was ich tue. Ich glaube, das ist immer eine gute Voraussetzung, um gute Arbeit zu machen. Ne?
Ja, Tommy, spannendes Interview. Vielen Dank für deine Einblicke. Ich würde dir gerne, wenn du das möchtest, als Dankeschön dafür, dass du hier im Podcast gesprochen hast, die E-Book-Version meines neuesten Buches Hypnosetherapie, spezielle Hypnosetherapie schenken. Da ist auch ein QR-Code dabei mit einem Link zu einem kostenlosen Hypnosekurs. Vielleicht hast du da noch das ein oder andere, was für dich interessant ist. Und schicke ich dir dann im Anschluss direkt per WhatsApp zu. Ja, dann bedanke ich mich bei dir und du hast als Interviewgast das letzte Wort.
Ja, was würde ich sagen? Ich würde sagen, wenn euch das Thema interessiert hat, das Thema Hypnose, und wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, das stört mich schon immer und ich könnte vielleicht mehr leisten, wenn das nicht wäre, dann meldet euch einfach mal. Entweder bei mir oder beim Sven. Weil wir können euch sicherlich weiterhelfen, dass ihr eine andere Lebensqualität bekommt.